Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast, heute mit Ulrich Biermann und
Isabel Graf.
Isabel Graf, willkommen, Professorin für Kunstgeschichte und Kunsttheorie an der Städelschule in Frankfurt, unter anderem Kunstkritikerin. Ich nenne Ihnen mal ein paar Namen von Berühmtheiten, alphabetisch. Wer von denen ist, würden Sie sagen, kein bildender Künstler, keine bildende Künstlerin? David Bowie, Kate Bush, Nick Cave, Pete Doherty, Bob Dylan, Brian Eno, Heidi Klum, Wolfgang Niedecken, Brad Pitt. Ich mach mal Schluss.
Das sind alles keine bildende Künstlerinnen in meinem Sinne. Das sind Celebrities, die sich künstlerisch zu betätigen versuchen. Es gibt noch mehr, ne? Also man hätte noch James Franco nennen können und den französischen Designer Hedi Slimane, den hätte man an der Stelle auch noch erwähnen können. Das sind alles Leute, die sich künstlerisch betätigt haben, aber die Initiationsrituale des Kunstbetriebs nicht durchlaufen haben und deshalb unter Insidern nicht wirklich als bildende KünstlerInnen gelten.
Was wären denn die Initiationsrituale? Das Studium in der Kunsthochschule?
Das ist mittlerweile etwas, was nicht schaden kann. Das war früher in den 60er, 70ern und 80ern anders. Da gehörte es eher zum guten Ton, sein Kunststudium abgebrochen zu haben. Aber wir haben es ja augenblicklich mit anderen Realitäten zu tun, wo ein abgeschlossenes Studium wieder wichtiger wird. Also der Aufenthalt in einer Kunstakademie, das verhilft einem vor allen Dingen zu so etwas wie einem sozialen Kontext, also Austausch mit anderen, Zugehörigkeit zu einer künstlerischen Formation. Und nach meiner Erfahrung entsteht Kunst nicht, weil Einzelne irgendwo etwas machen, sondern Kunst entsteht immer innerhalb eines sozialen Zusammenhangs.
Das wäre das Initiationsritual? Der Zusammenhang?
Das Initiationsritual wäre zum Beispiel zuerst der Besuch einer Kunsthochschule, die Zugehörigkeit zu einer Szene, das Abhängen in einschlägigen Bars, die Aufenthalte bei Eröffnungen, Networken und so weiter. Das sozusagen Teilhaben an einem Milieu, das letztlich ja auch darüber entscheidet, ob eine künstlerische Produktion als glaubwürdig angesehen wird oder nicht.
Andererseits, von denen, die ich gerade genannt habe, sie alle haben es zu Ausstellungen gebracht, sie alle verkaufen ihre Gemälde, ihre Bild, ihre Skulpturen zu teuersten Preisen. Also sie scheinen auf dem Kunstmarkt eine Rolle zu spielen, oder?
Sie spielen auf dem Kunstmarkt eine Rolle, weil natürlich Celebrities sind Ausnahmewesen diese Ausnahmewesen zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie berühmt sind dafür, wie sie sind, also sozusagen für ihre Lebensweise, für ihren Auftritt und nicht unbedingt für ein Produkt. Und das ist der große Unterschied zum bildenden Künstler, wobei es auch sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Künstlerinnen und Celebrities gibt und die Ähnlichkeiten nehmen auch zu. Und ich denke, dass wenn so eine Celebrity eine künstlerische Produktion beginnt, dann hat das große Anziehungskraft. Es ist so, als ob man mit der Reliquie eines Heiligen in Berührung kommen würde. Und deshalb gibt es auch sehr viele Marktakteurinnen, die ein Interesse haben daran, die Arbeiten von Celebrities auszustellen. Und die sind auch nicht nur uninteressant. Ich finde zum Beispiel die Produktion von David Bowie durchaus interessant. Aber es bleibt immer noch eine Celebrity, die Kunst macht und wird sozusagen immer innerhalb des Kunstmarktes werden diese Celebrity-Künstler nie den Status eines, sagen wir mal, Warhol erreichen. Also,
aber wenn Sie Warhol sagen, da sind wir ja schon an dem Punkt, wo nämlich, das fängt vielleicht sogar schon ein bisschen früher an, da haben wir den Künstler, der ja selbst zur Celebrity wird und Teil des Produktions- und Kunstprozesses.
Genau. Also ich muss da jetzt ein bisschen ausholen historisch, weil man muss sich, glaube ich, klar machen, dass bildende Künstlerinnen sind meiner Ansicht nach der Prototyp der Celebrity. Wenn Sie sich zum Beispiel die berühmten Viten von Giorgio Vasari aus dem 16. Jahrhundert angucken, dann sind das Lebensbeschreibungen in erster Linie und das Werk steht erst an zweiter Stelle. Es geht also Vasari vor allen Dingen darum, Künstler wie Raphael zu schildern in ihrer Art des Auftretens, ihrer Haltung. Das ist das, was ihre Kunst dann glaubwürdig macht. Und diese Logik, dass sozusagen ein Auftritt das Produkt glaubwürdig erscheinen lässt, die finden wir ja auch bei der Celebrity. Also von daher sind Künstlerinnen, glaube ich, Celebrities avant la lettre gewesen. Andererseits würde ich umgedreht aber auch sagen, dass in der aufkommenden Mediengesellschaft jetzt seit den 60er Jahren, und das hat ja zugenommen jetzt auch mit der digitalen Kultur, seitdem kommen bildende Künstlerinnen gar nicht umhin darum, sich auch als Person zu inszenieren. Und es gibt viele, die da sehr gut drin waren, allen voran natürlich Warhol. Warhol hat, glaube ich, die Gesetze einer Mediengesellschaft sehr gut verstanden und sich von Anfang an als Persona sehr überzeugend zu inszenieren gewusst, weil er wusste, das strahlt auf mein Werk ab. Nur ist Warhol auch ein Theoretiker der Celebrity-Kultur gewesen, in seinen Diaries, in seinen Tagebüchern zum Beispiel. Und da hat er einen ganz wichtigen Satz geschrieben. Da hat er geschrieben, you should always have a product that's not you. Du solltest immer ein Produkt haben, das nicht du bist. Und hier kommen wir zu dem entscheidenden Unterschied zwischen der reinen Celebrity und dem visuellen Künstler, der sich als Celebrity inszeniert. Der hat nämlich immer noch ein Produkt im Rücken, zu dem er sich verhalten kann, hinter dem er sich verstecken kann, das für ihn sprechen kann. Und das ist bei der Celebrity nicht der Fall. Da gleiten sozusagen Produkt und Person ineinander.
Gilt das auch, wenn Heidi Klum ihre Malereien aus der Corona-Quarantäne bei Instagram postet, genauso wie für Wolfgang Niedecken, der im Lehnbachhaus ausstellt?
Also ich habe mich jetzt mit den Bildern von Heidi Klum noch nicht so ausführlich beschäftigt und kann von daher zu der ästhetischen Dimension dieser Arbeiten nicht sagen. Aber interessant ist ja schon mal, dass Heidi Klum diese Produkte auf Instagram beworben hat. Das heißt, es handelt sich bestimmt um Bilder, die das sind, was wir in unserem Kunstjargon Instagrammable nennen, also Instagram-tauglich. Malerei, die auf Instagram vorrangig zirkuliert, muss auch in ästhetischer, visueller, bildpolitischer Hinsicht so gestaltet sein, dass sie auf einem Screen gut funktioniert. Wenn Heidi Klum das macht, dann, sie hat ja auch NFTs gemacht, wenn ich das richtig erinnere, ja, genau, dann kann sie davon ausgehen, dass sich dafür Leute interessieren, weil sie ein Stück von ihr haben wollen. Sie wollen mit ihr auf Tuchfühlung sein. Sie wollen ihre Produkte berühren. Aber ich denke nicht, dass die Arbeiten, die sie da macht, obwohl sie ja lange mit einem Galeristen auch zusammen war, aber ich würde mich wundern, wenn diese Bilder sozusagen innerhalb der jüngsten Malereigeschichte eine wichtige Setzung machen. Das würde mich sehr überraschen, weil ich nicht weiß, ob sie mit den Debatten vertraut ist. Und idealiter sollte man das sein, wenn man Kunst macht.
Sie haben gerade erwähnt, das ist Instagrammable. Es ist erstmal im Netz präsent. Irgendwann mal wird es auf dem Markt präsent. Verändern Celebrities den Kunstmarkt?
Ich würde es umgedreht formulieren und sagen, der Eintritt der Gesetze der Celebrity-Kultur in die Kunstwelt seit den 1990er Jahren hat etwas verändert. Also seitdem sozusagen sich die Ökonomie im Allgemeinen verändert hat von einer Spektakelkultur in eine Celebrity-Kultur. In dem Moment also, wo sozusagen das Leben auf die Bühne geht und zur Arbeit geht und Leben zu einer ökonomischen Ressource wird, wirkt sich das natürlich auch auf künstlerische Produktion aus, weil Künstlerinnen sich auch jetzt verstärkt medial selbst inszenieren müssen. Und das kann man sehr gut auf Instagram sehen. Zum Beispiel war es so, dass während der letzten Venedig-Biennale zahlreiche Galerien Fotos verschickten ihrer Künstlerinnen, also der von ihnen ausgestellten Künstlerinnen, die vor ihren Werken grinsend stehend in Venedig gezeigt wurden. Und das ist eine Form der Inszenierung, die noch vor 10 Jahren undenkbar gewesen wäre und die man als sehr peinlich empfunden hätte. Also eine Künstlerin, die sich unmittelbar neben ihrem Werk posierend in Szene setzt, zufrieden grinsend darüber, dass diese Arbeit jetzt auf der Venedig-Biennale ist. Und die Galerie lässt dieses Bild zirkulieren, weil es eine Möglichkeit ist, von dieser Teilhabe der Künstlerin an der Biennale sofort Wert abzuschöpfen. Also das ist etwas, was eine sofortige Wertsteigerung mit sich bringt. Aber dass man sozusagen dass die Künstlerin und ihr Werk mehr oder weniger deckungsgleich werden, das ist eine Form der Inszenierung, die man eigentlich für überwunden geglaubt hatte und die jetzt wiederkommt, aufgrund auch der sozialen Medien.
Und ein absoluter Widerspruch zu dem Satz, den Sie vorhin von Andy Warhol zitiert haben.
Ein absoluter Widerspruch, weil hier sozusagen die Persona der Künstlerin für die Glaubwürdigkeit ihres Werkes unmittelbar einsteht, weil hier sozusagen dieses Spannungsverhältnis zwischen Produkt und Person, was ja eigentlich etwas ist, was ausgehandelt werden sollte, das fällt weg, weil Produkt und Person plötzlich nahezu deckungsgleich werden.
Aber diese Person und Produkte spielt ja auch eine Rolle, wenn Musiker, Musikerinnen, Berühmtheiten zu Sammlern werden. Die Sammlung von David Bowie, die reichte von Tizian bis Damien Hirst, ist vor 6 Jahren für knapp 40 Millionen versteigert worden. Macht die Berühmtheit als Sammler etwas mit dem Markt?
Naja, ich glaube schon, dass der Name der Sammlerin wertsteigerndes Potenzial hat. Also es macht schon einen Unterschied, ob ein No-Name-Sammler oder Sammlerin ihre Sammlung verkauft oder ob Herr Berger oder Frau Prada ihre Sammlung verkaufen. Natürlich wird das mit dem Namen Assoziierte oder man denke an Yves Saint Laurent, das wird sozusagen das dann Versteigerte affizieren und mit mehr Wert ausstatten. Also das glaube ich schon und ich bin mir auch sicher, da ich ein großer David Bowie-Fan bin und David Bowie war ja allseitig interessiert und auch sehr kunstinteressiert, dass die Sammlung auch bestimmt sehr, sehr interessant ist. Das ist jetzt auch nochmal was anderes als das eigene Kunstmachen. Das sind ja zwei verschiedene Sachen.
Isabel Graf über Berühmtheiten als KünstlerInnen und Kunstsammler. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Der Corso-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.